Die Mission meines heutigen Gastes ist mit der Überschrift versehen, wenn richtig schon immer falsch war. Er ist Gründer und CEO von Dentabs. Dazu ist er Vorstandsmitglied im Bundesverband Nachhaltigen Wirtschaft, Gründungsmitglied der Bürgerenergie Berlin, Mitbegründer der Initiative Kreislaufverpackung und sitzt im DIN-Ausschuss für Mundpflegeprodukte. Und mit Mundpflegeprodukte hat auch seine nachhaltige Lösung zu tun. 5 nach 12, der Podcast für nachhaltige Lösungen. Herzlich willkommen, lieber Axel Kaiser, bei 5 nach 12.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Es ist so toll, in Räumlichkeiten zu sitzen und man sagt, das ist eine Bank und du fühlst dich wie in so einem Freizeitpark. Hier in der Friedrichstraße, total schön, ganz schön.
Sehr schön, das freut mich. Dann sieht man, als Gast wird man gleich herzlich willkommen. Wir sprechen ja auch in der Filiale über Gäste. Ja, eine kurze Eingangsfrage. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden nach meiner Aufzählung?
Also zumindest hat die Woche 7-mal 24 Stunden, aber ich hätte gerne mehr. Also es wäre schon schön, mehr zu schaffen, ja, mehr Zeit zu haben.
Deine Karriere vom Kfz-Mechaniker über Programmierer hin zum Fotografieren von Stars, glaube ich Michael Jackson, bist du ganz nahe gekommen mit der Kamera zumindest. Keine Ahnung, ob das Objektiv so groß war oder du so nah rangekommen bist. Und schließlich entwickelst du nachhaltige Lösungen zum Zähneputzen. Wer ist jetzt Axel Kaiser wirklich?
Meine Tochter hat immer gesagt, und die ist inzwischen auch schon über 20, Jungs werden 6 und dann wachsen sie nur noch. Und ich war verblüfft, als ich mir das immer mal wieder so vor Augen geführt habe, wie recht sie hat. Wenn ich mich zurückerinnere an mein 6-jähriges ich war der gleiche Störenfried, Dickkopf und Andersmacher, wie ich es heute immer noch bin. Und ich habe in der Zeit natürlich viel gelernt, also Sozialisierung ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Und ich definiere zum Beispiel den Begriff Entwicklung anders als die meisten. Entwicklung ist für mich nicht ein Dazu, sondern das Gegenteil von einpacken, einwickeln. Und entwickeln heißt, ich gucke mir all das, was ich über die Zeit, über die Sozialisierung so gelernt habe oder angenommen habe, immer mal wieder genauer an und sage, okay, das bleibt und das bleibt nicht. Das heißt, mein Entwickeln führt dazu, dass ich mich am Ende wie der 6-Jährige fühle. Und ich mache das auch genau so, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich damals entschieden und gehandelt habe, immer noch so. Gib mir eine Wand, je dicker sie ist, desto besser komme ich da durch. Ja, und das ist heute noch so. Und so kam das auch, dass ich mich nie für etwas entscheiden konnte. Also es gab einfach auch nach der Schule kein Fach, ich habe ja dann ja Automechaniker gelernt, so alles anekdotenbehaftet, aber es gab nichts, was ich hätte studieren wollen, so richtig, weil es gab kein Thema, das mich so interessiert. Und alle in meinem Jahrgang haben dann, keine Ahnung, Zahnmedizin oder Jura oder ganz viel Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft studiert und so. Das war alles, ich bin 14 Jahre zur Schule gegangen und bin spät eingeschult und durch das Sitzenbleiben, ich war 20, fast 21, als ich Abitur gemacht habe. Ich hatte dann auch genug auf der Bank zu sitzen und mir irgendwelchen Sachen anzuhören. Ich habe mich in der Schule schon immer wahnsinnig gelangweilt. Und so kam es, dass ich mich mit allen möglichen Themen beschäftigt habe. Das mit dem Automechaniker war eigentlich nur 2 Dinge schuld. Erstens, ich hatte mit 18 schon eine eigene Autowerkstatt, also während der Schulzeit mit Freunden zusammen und streng illegal irgendwelche Autos repariert und gekauft und verkauft. Um das dann mal richtig zu lernen und um mich vor der Bundeswehr so ein bisschen zu drücken, habe ich halt dann Automechaniker in der Lehre gemacht. Und ich so, erstens habe ich dann mal einen Zettel, weil mir war schon früh klar, so richtig normal arbeiten liegt bei uns nicht in der Familie. Die waren alle immer schon ein bisschen schräg über Generationen hinweg. Und so konnte ich dann das lernen und gleichzeitig mich vor der Bundeswehr drücken, zumindest für die Zeit der Lehre. Und in der Zeit gab es eine ganz kurze Phase, ich weiß bis heute nicht warum, so für ein halbes Jahr konnte man den Wehrdienst verweigern mit einer Postkarte. Das habe ich gemacht. Ich dachte mir, also Bundeswehr, nee. Armee fand ich nicht so schlimm. Im Gegenteil, Technik, Waffen und so, das in dem Alter findet man das gut. Aber Bundeswehr ist blöd. Also ich hatte ganz viel Schlechtes davon gehört. Und das habe ich gemacht und kurz vor Ende der Lehrzeit kam ein alter Schulkumpel bei mir vorbei und wir reden von Anfang der 80er Jahre. Da gab es keine Handys, da gab es noch nicht mal PC. Und der wusste aber, dass ich so eine gewisse technische Affinität auch für Computer hatte und der hatte einen Job im Rahmen seines Zivildienstes an einem Computer und fragte mich, ob ich den nicht übernehmen wollte. Das hatte zwar zur Bedingung, dass ich eigentlich hätte meine Lehre abbrechen müssen, hätte ich aber gemacht, weil das Thema einfach viel interessanter war und in der Mechanikerlehre hatte ich alles gelernt. Und dann habe ich aber so hingedealt gekriegt, dass ich die Lehre nicht abgebrochen habe, trotzdem den Zivildienst angefangen habe und dann während des Zivildienstes meine Prüfung gemacht habe. Also ich habe einen Zettel, da steht drauf, Automechaniker allgemein, Gesellenbrief. Und so trug sich das fort. Ich habe dann eine Zeit lang in der EDV gearbeitet. Nach der Wende habe ich für Unternehmen gearbeitet. Die haben mich kreuz und quer durch die Republik geschickt, von Satzenitz bis nach Chemnitz, Suhl, wo ich überall war, immer im Rahmen von den Mitropa-Niederlassungen und sollte dort Computernetzwerke zusammenschustern. War nicht so schwer. Völlig nutzlos. Ist am Ende auch alles eingestampft worden. Aber die Erfahrung ist natürlich großartig. Und dann kam mein Bruder, der damals in Singapur lebt und dort ein Dentallabor betrieb, zu meinem anderen Bruder Matthias hier in Berlin und mir und meinte, er bräuchte Vertriebsunterstützung. Also er produziert den Zahnersatz und wir müssen das Zeug von den Zahnärzten abholen und wieder hinbringen. Ganz einfacher Job, ganz unkompliziert. Und der konnte das super ausrechnen und ich hatte ja gar keine Ahnung von Betriebswirtschaft oder sonst was. Ihr kauft bei mir für 100 und verkauft es an die Zahnärzte für 200. Das klingt wie Gelddrucken. Das haben wir über 30 Jahre gemacht und haben das Ding jetzt, gerade zum letzten Jahreswechsel, dann tatsächlich verkauft. Die großen Reichtümer sind nicht entstanden, aber über diese Themen kam ich dann zu dem, was ich heute mache. Weil einer unserer Zahnärzte, Dr. Eifler hier aus Berlin, der schrieb eine Doktorarbeit zu dem Thema ein wasserfreies Zahnputzmittel. Hintergrund war die Sicht von Professor Gengler, damals Dekan Witten-Herdecke. Das, was wir als Zahnpasta zum Zähneputzen benutzen, besteht in aller Regel zu etwa 50% aus Wasser. Und um daraus eine stabile, haltbare Paste zu machen, brauchst du einfach Inhaltsstoffe. Also nur so als Gimmick. Zahnpasta schimmelt nicht. Obgleich da 50% Wasser drin ist und da sind auch noch Süßstoffe drin, sonst was. Also alles lecker, aber nee. Und was ist es, was die Schimmelpilze hindert, sich auf Zahnpasta niederzulassen? Und ich weiß ja nicht, jeder Einzelne hat so seine eigene Drogenkarriere oder hat es zumindest mal im Kino gesehen. Wenn ein Kokser seine Nasenscheidewand zerstört hat, wo kommt das Koks dann hin? Aufs Zahnfleisch. Alles, was wir in die Mundhöhle einbringen, hat das Potenzial, über das Zahnfleisch ins Blut zu gehen. Und also insgesamt über die Schleimhaut in der Mundhöhle. Wenn man das mit Zahnpasta macht, und das war die Theorie, die auch im Nachhinein nicht wirklich beweisbar ist, aber auch nicht mehr interessant ist, wenn man das lange genug macht, reden wir von 20, 30, 40 Jahren, kann dazu führen, dass du irgendwelche Erscheinungen hast, was weiß ich, Mitte 40, kreisrunder Haarausfall. Und das kann theoretisch daran liegen, dass sich aus der Zahnpasta Inhaltsstoffe in deinem Körper angelagert haben, weil bestimmte Sachen sind und das bei jedem ein bisschen anders offenbar, nicht verstoffwechselt und nicht ausgeschieden werden können. Dann lagert der Körper das ein, irgendwo im Fettgewebe, ganz viel in den Organen, bis hin ins Gehirn. Und wenn irgendein Fass dann voll ist, dann läuft es über und dann hast du ein Problem und du kannst nie beweisen, dass es an der Zahnpasta lag. Ja, dafür ist der Zeitraum 20, 30, vielleicht 40 Jahre viel zu lang und es trifft eben auch nicht jeden. Würde man direkt an Zahnpasta sterben, wäre das Leben für mich viel einfacher, weil dann würde man es ja nicht mehr machen und dann würden alle zwangsweise Tabletten benutzen. Aber so ist das halt nicht, aber die Theorie stimmt. Wir können es, wie gesagt, nicht beweisen, also das ist technisch nicht möglich, aber wir sehen halt das Ergebnis viel früher. Also wir haben regelmäßig Rückmeldungen von Erscheinungen in der Mundhöhle, irgendwelche Entzündungen, Zahnfleischbluten, schwerste Parodontitis. Leute sind plötzlich erscheinungsfrei, wenige Tage, nachdem sie umgestellt haben. Und in Dentalziv bestehen zu 70% aus Holz und 20% aus Natriumhydrogencarbonat, der Rest ist Deko. Da ist nichts drin, was heilt. Und wenn du nichts nimmst, was heilt, dann muss es ja daran liegen, was du nicht mehr machst. Ja, reine Logik. Und das war Zahnpasta. Und es spielt gar keine Rolle, welche Marke oder das ist egal. Wir haben das mit ganz vielen verschiedenen Marken probiert. Wir haben auch eigene Tests gemacht. Es gibt zwei schöne Daten dazu. Das eine ist das sogenannte Tulpenbild. Da haben wir Tulpen 3 Tage in Wassergläser gestellt. Also auf dem Bild sind 4 Gläser. Und in 3 von den Gläsern haben wir Zahnpasta aufgelöst, so einen Teelöffel voll, und Tulpen reingestellt. Und das 4. haben wir unsere Pillen reingeschmissen, auch schön umgerührt, alles aufgelöst und auch eine Tulpe reingestellt. Und nach 3 Tagen lagen die Köpfe der Tulpen in Zahnpastawasser auf dem Tisch. Also du siehst, die sind komplett tot. Und unsere steht da einfach rum, so wie man das von einer Tulpe erwartet. Die steht ganz normal aufrecht, die hat sich nicht verändert, also die Blüten gehen auf und so. Und das zeigt so ein bisschen, was Zahnpasta für ein Potenzial hat mit biologischen Lebensformen. Ja, wir sind keine Tulpe, aber wir sind der Tulpe nicht so unähnlich, wenn es um Abläufe und Vergiftung geht. Und das Zweite, das haben wir jetzt erst bekommen, wir versuchen das gerade ein bisschen hübscher nachzubauen, aber im Grunde genommen reicht das Video. Im Zeitraffer haben Studenten, die bei uns ihre Arbeiten machen, eine Blume in Zahnpastawasser gestellt und unser Intentabs-Wasser daneben. Und dann kann man sehen, über 12 Stunden, wie diese Blume abknickt und stirbt. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich fast geweint. Also wir sehen das Sterben einer Lebensform. Vorsätzlich gemacht. Mit dem Ziel, das zeigen zu können. So, oh. Das war schon gruselig. So, und das heißt, wir mit unserem eigentlichen Stand, mit dem eigentlichen, woher wir kommen, damit sind wir lange durch. Dann kamen lauter andere Aspekte dazu, aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch.
Ja, du hast ja quasi jetzt ungefähr 10 Fragen schon übersprungen von mir und direkt beantwortet. Aber das ist okay. Du musst bei mir aber nicht mit dem Kopf durch die Wand. Wir haben dir ja extra die Tür geöffnet, lieber Axel. Alles fein. Du bist ja schon an vielen Dingen vorbeigekommen. Also wir reden über Zahnputztabletten statt Zahnpasta an der Stelle. So, jetzt hast du ja schon so ein paar Dinge aufgezählt mit den Blumen, wie ihr das getestet habt, ne? Jetzt bin ich mir mal sicher, wir nutzen alle Zahnpasta. Also wahrscheinlich gibt's mal so eine pubertäre Phase, wo man das überspringt. Aber ich glaube, ansonsten nutzen das die meisten Menschen zum Großteil ihres Lebens. Überzeugt das mit der Blume der Test? Was sagen Ärzte? Kannst du was dazu sagen? Ich glaube, auf eurer Homepage habe ich gesehen, ihr seid das Produkt, was am meisten getestet wurde an der Ecke. Ist das ein Werbeslogan oder
so? Nein, das ist schon so. Also in dem Bereich, also wir sind ja Weltmarktführer, ne? Also das klingt super gut, aber wir sind im Markt der Zahn- und Zahnpflege sind wir so bedeutungslos wie, keine Ahnung, Staubkorn im Sand. Wir sind halt noch wahnsinnig klein verglichen mit den anderen. Und es ist richtig, es gibt, also jeder benutzt es und es gibt zivilisatorisch nichts, was du länger kennst. Nach der Geburt kommt die Windel, 3 Tage später kommt Zahnpasta. Und Windel macht dann Pause bis ins hohe Alter vielleicht, aber die Zahnpasta bleibt. Also, und wenn du die nicht benutzt, dann schreien dich alle an, Mama, Papa, Zahnarzt, keiner, überall. Und dann machst du das natürlich. Hast dich aber nie wirklich dafür entschieden, das zu tun, aus der Überzeugung, dass es gut ist, sondern du machst es eben. Und das ist ein spannender Effekt, dass wir sehen können, dass die Leute, die sich dann selber davon überzeugt haben, und das ist mein eigentliches Ziel, nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern ich möchte, dass die Leute verstehen, was sie da tun und sich dann dafür entscheiden, weil sie widersetzen sich damit dem, was sie am längsten machen. Es gibt nichts in deinem Leben, was du so lange machst, wie genau das. Zahnpasta, Zähneputzen. Und wenn du machst es nicht, dann tada, kommst du mindestens ins Fegefeuer, wenn du Pech hast, in die Hölle. Und wenn du ganz viel Pech hast beim Zahnarzt auf dem Stuhl, dann wird es schmerzhaft und teuer. So, das heißt, du machst das einfach. Und jetzt hast du das hinterfragt, weil du gelernt hast, oh, da gibt es etwas anderes und ich habe verstanden, warum ich das tue. Und ich benutze das und spätestens beim nächsten Zahnarztbesuch wird der Zahnarzt oder die Zahnärztin dich fragen, ey, bist du fremdgegangen? Zahnarzt hat ein Erwartungsbild, der hat eine Karte, der steht drauf, könnte wieder und dann müssen wir den nochmal ein bisschen anschreien. Und jetzt guckt er dich an und sagt, wo bist du gewesen, wieso sehen deine Zähne so gut aus? Und dann hast du so diese letzte Bestätigung von deinem Fachmann, ich bin ja auch inzwischen sowas wie ein Fachmann, aber ich habe das ja nie studiert, ich habe gar nicht studiert. Ich bin nur Automechaniker. Das nur nehme ich zurück, ich bin Automechaniker. Dieses Erfolgserlebnis löst bei dir Endorphine aus, weil, tada, ich habe mich gegen etwas widersetzt. Und zwar gegen das, was alle anderen auch machen. Und trotzdem mache ich das jetzt, weil. Und das ist super, weil es A, natürlich eine viel bessere Customer Retention, habe ich neulich gelernt, Kundenbindung, also die Leute bleiben einfach dabei. Und sie fangen an automatisch, dazu muss man sich nicht entscheiden, sie fangen automatisch an, andere Dinge auch zu hinterfragen. Und das ist das, was wir gerade so brauchen. Ja, Transformation ist das Thema unserer Zeit und wir müssen über alles nachdenken, was wir tun und das sollten wir auch tun. Und die Informationen sind ja da. Jeder hat so ein kleines Spielzeug in der Hand und da kann man wunderbar nachgucken und lernen. Die Fachwelt tut sich mit uns schwer. Die beste Nachricht ist, keiner geht gegen uns an. Also es hat sich auch noch nie jemand hingestellt, weder Zahnärzte noch Fachpersonal noch die Industrie. Und hat sich gegen uns gestellt. Also hat irgendwie veröffentlicht, Zahnputztabletten und Dentabs, das ist doof. Oder falsch. Oder das funktioniert gar nicht. Das hat es zu keiner Zeit gegeben. Nach 20 Jahren, und wir haben ja inzwischen immerhin relativ breiter werdende Öffentlichkeit, das ist schon ganz cool. Aber mehr gibt's auch nicht. Also die finden uns nicht toll.
Okay. Jetzt war ich, glaube ich, am Samstag wieder in so einer Drogeriemarkt. Da gehe ich immer rein und denke mal, wer braucht das alles? Ne? So 17 Millionen Sorten Haarwäsche, 17 Millionen Duschen, Deo, dralala. Und jetzt habe ich mich natürlich schlau gemacht vorher und habe gesagt, wie viele Millionen Tuben pro Monat in Deutschland werden eigentlich Zahnpasta verbraucht? Sind 40 Millionen, du weißt es sicher. Und es gibt wohl mittlerweile in Deutschland 300 verschiedene Zahnpastasorten. Jetzt mit euch zwar keine Zahnpasta, aber Tabletten 301. Braucht das ein Mensch oder was ist dein Anreiz sozusagen neben den Dingen, die du gerade geschildert hast,
also
dass
genau,
das den Weltmarkt erobert im wahrsten Sinne des Wortes?
Ich glaube nicht, dass wir den Weltmarkt erobern. Das nicht. Die Strukturen, die bisher Zahnpasta herstellen und verkaufen, werden sich nicht großartig ändern durch uns. Was wir ändern, ist das Produkt. Und das wird 100% sein. Das ist im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit. Wenn du verstehst, was Zahnpasta alles anrichten kann, und das ist halt, wir kommen von Körper, wir können auch gerne über Nachhaltigkeit, also ne, die Sache mit den Tulpen, ne, diese Geschichten, aber die gern gestellte Frage, what's in it for me? Ich habe einfach gesunde Zähne, ich habe gesundes Zahnfleisch. Und wir konnten diese schicken Studien, die ich gerne machen würde, immer noch nicht machen. A, weil wir kein Geld haben und B, weil ich immer so ein bisschen Sorge hatte. Wenn wir zu laut sagen, dass Zahnpasta nicht in die Welt gehört, dann könnte das Gegenreaktionen auslösen. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich brauche keinen Streit. Ich brauche Einsicht, ich brauche Verstehen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
Na, sozusagen die Frage war, warum wir jetzt sozusagen jetzt Zahnpasta...
Genau. Ja, wir brauchen die 300 anderen nicht.
Ja.
Und es gibt ja inzwischen, zwei. Also es gab zwischenzeitlich so in der Boomphase, die wir hatten, kurz vor Corona, gab es bis zu über 100 Anbieter von Zahnputztabletten.
Okay.
Also weltweit.
Ja.
Und wir haben jetzt mal geguckt, wir haben so eine lange Liste gehabt und haben das eine Zeit lang sehr akribisch geführt. Dann haben wir irgendwann damit aufgehört, weil es nicht mehr interessant war. Von denen haben wir noch 50 etwa gefunden. Davon sind alleine wir schon 15, weil wir produzieren auch für andere.
Und ja.
Tada, bei DM im Regal gibt es mal schön jetzt zwei Tüten nebeneinander, Dentabs und Dontodent Zahnputztabletten. Und das ist vollkommen irre. Und ich liebe DM. Ja, das ist einfach für mich das geilste Unternehmen Deutschlands. Das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie man Geld verdienen kann. Und trotzdem macht man alles richtig. Sie geben sich allergrößte Mühe. Und sie haben eine Eigenmarke Zahnputztabletten. Ein Nischenprodukt soll das gleichen. Wir sind ja im Zahnpastamarkt insgesamt eine völlige Randerscheinung. Aber die sagen, nee, das Zeug macht Sinn, das ist richtig. Wir sind der Laden der Kompetenz, wir haben das auch. Und das Verblüffende ist, ich darf das sagen. Ich darf sagen, also mir wurde von dem erlaubt, ich darf sagen, dass wir die herstellen. Ich meine, das ist sowieso klar. Wenn man einmal auf die Inhaltsstoffliste guckt, dann weiß man, dass die von uns sind, weil wir sind die Einzigen, die das so machen. Nur bei Produkten, die wir produzieren, steht immer Zellulose am Anfang auf der Inki-Liste. Das macht keiner, weil da gibt es so einen kleinen technischen Trick und das können die typischen Nachmacher nicht. Ja, die MeToos machen irgendwas. Und so sind die eben auch alle wieder untergegangen. Ja.
Ich habe ja gerade hier so von dir mitgebracht die eine oder andere Packung, so ganz klein, handlich aus Papier. Ich habe da gerade meine Zahnpastatube aber jetzt nicht bei. Die sieht ein bisschen anders aus, größer und ist nicht nur aus Papier. Habt ihr mal ausgerechnet mit dem Umsatz, den ihr habt, was das für einen Impact ausgelöst hat? Gesundheit hast du jetzt schon gesagt, ne? Sozusagen willst du auch nicht bewusst ein Feindbild aufbauen. Dann lass uns vielleicht noch auf die Nachhaltigkeitsecke gucken, weil das ist ja der Sinn unseres Podcasts. Habt ihr das mal ausgerechnet, was das bedeutet?
Wir haben für 22 mal geguckt, wie viele Tabletten haben wir denn überhaupt produziert?
Ja.
Und haben das dann umgerechnet in Zahnpastatuben, also typische Zahnpastatuben, 75 Milliliter, so das, was am meisten im Markt rumläuft. Ja. Und das waren etwa 1,5 Millionen Tuben, die wir der Welt sozusagen erspart haben. Das klingt natürlich total beeindruckend. Also 1,5 Millionen ist einfach eine große Zahl. Aber wie du gesagt hast, wenn man bedenkt, in Deutschland allein, ach so, und das ist unser Umsatz weltweit,
ja.
40 Millionen Tuben, das ist 50% der Bevölkerung in Tuben. Weltweit leben etwa 3,5 Milliarden Menschen in Zahnpasta durchseuchten Ländern. Dann kannst du dir ausrechnen, von was für einem Weltmarkt wir reden. So zwischen 1 und 1,5 Milliarden Tuben pro Monat. Ja. Das ist irre. Und es gibt keine Tube außer den Metalltuben, die sind aber nur geringfügig noch vorhanden, die überhaupt recycelt werden können. Ja, das landet alles, bei uns wird es idealerweise noch verbrannt, also dann gewinnt man wenigstens Temperatur daraus. Aber es ist trotzdem erdölbasierendes Plastik, mit Bioplastik ist man da noch nicht so weit. Es ist sowieso wahnsinnig schwierig. Ich weiß, dass Colgate neu so vor 1-2 Jahren mal großen Aufwand betrieben hat, um irgendwie eine neue Tube zu entwickeln, die man irgendwie recyceln kann. Scheitert aber schon daran, dass sie halt immer kontaminiert ist mit der Zahnpasta, die als Rest drin bleibt.
Ja.
Ja, aber sowieso, das ist technisch im Grunde genommen nicht lösbar. Lohnt den Aufwand auch nicht. Hatte ich mir dann erdreistet, auch als Kommentar dazu zu schreiben, spart euch die Mühe.
Okay, das mag im Verhältnis des Marktes, klingt das so klein, aber das ist ja oft so mit Erfindungen. Jeder fängt mal irgendwo mit einer kleineren Betrag an und versucht dann zu skalieren. Zumindest Skalierungsmöglichkeiten stehen ja genügend. Die Rechnung hast du gerade vorgemacht an der Stelle. Jetzt ist das ja sozusagen eine Herausforderung, die eigentlich alle jungen Unternehmen haben oder Erfinder. Ne? Sie haben etwas, wo sie den Markt verändern, nachhaltiger gestalten, sogar noch gesünder gestalten. Gibt es so Learnings, die du den Hörerinnen mitgeben möchtest? Weil wir haben ja viele, die ähnliche Situationen haben. Wir hatten gerade im Vorsprech gesprochen, eigentlich der große Hebel liegt in den großen Unternehmen, in den großen Bewegungen. Aber fängt ja meistens mit dem Start-up oder einer Idee eines einzelnen Personen an. Gibt es so Learnings, die du mitgeben möchtest?
Ja, und dafür reicht die Zeit aber nicht. Aber so, ein Ding
machen wir eine zweite Folge.
Die lange Liste der Learnings abarbeiten. Als das rauskam nach der Doktorarbeit, und das war ja nur ein Spielkram, das war ja nur, der Junge wollte wieder irgendwie mit rumspielen. Und durch einen Zufall, Anekdoten belastet, dauert alles zu lange jetzt, kam irgendwann eine Tablette raus. Das war im Oktober 2003, was ich mir gut merken kann, weil 2003 ist meine Tochter geboren und so. Und als sich dann zeigte, aus den Rückmeldungen der Anwendenden, also Leute, die wir über das Internet irgendwie gefunden haben, wir reden von 2003 und auch da, ne, selbstgebauter Online-Shop und so, da wurden wir nervös, weil wir hatten das ja nur als so, ja, theoretisch und überhaupt. Und die Leute haben es deshalb gekauft und dann haben sie es benutzt und dann kamen sie zurück und fingen an, Fragen zu stellen. Wo ist mein Zahnfleischbluten? Wieso brauche ich keine Spezialzahnpaste für meine empfindlichen Zahnhälse mehr? Also mit anderen Worten, die taten einfach nicht mehr weh. Wo sind meine Flecken? Also wo sind die Belege auf den Zähnen? Raucher, Kaffee, Rotwein, so. Und dann erst haben wir angefangen, uns unser Produkt, das wir ja schon hatten, anzugucken, so, wow, ich habe keine Ahnung, wovon redet ihr? Und es stellt sich da heraus, da schon, was super frustrierend war, alles, was wir über Zahnpflege wissen, ist streng genommen Unsinn. Und wenn man sich die Geschichte der Entstehung unserer modernen Art oder, sagen wir, der heutigen Art der Zahnpflege anguckt, Zahnpasta, Zahnbürste, Zähneputzen, dann kannst du die wirklich nur an den Kopf fassen. Und das ist so typisch für, wie wir Dinge machen. Wir haben ein Problem, und das war so in den 60er Jahren bis weit in die 70er Jahre ein großes Problem, Karies. Ja, alle Zähne sind faul, also meine Zähne sind alle irgendwie, ich habe sie noch, ich habe keine Brücken, ich habe alle Zähne, obgleich ich günstig an der Quelle saß für neue. Hat ja, das ist der Talibor. Und dann ist das so. Und dann machen wir das weiter. Niemand hinterfragt das. Wir haben neue Probleme, wir versuchen eine Lösung zu finden für das Problem. Wir gucken gar nicht erst, woher das Problem kommt, ob wir nicht an der Wurzel des Übels anfangen könnten. Ja, das machen wir nicht. Und so hat sich Zahnpasta durchgesetzt als das Must-Have, Must-Do und überhaupt. Und jetzt, ach so, und unser Geschäftsmodell Dentallabor, das, was wir ja gemacht haben, wodurch das Ganze entstanden ist, basiert darauf. 90% dessen, was wir als Dentallabor machen oder gemacht haben, basiert am Ende auf Karies. Wenn du Dentas benutzt, benutzt du im Wesentlichen Zellulose, Holz. Und wenn ich auch sonst ja kein ausgebildeter Fachmann bin, aber von Politur verstehe ich was, weil Automechaniker. Was du mit dem Holz in einer idealerweise möglichst weichen Handzahnbürste, so hast du jetzt auch, aber es geht auch jeder andere, aber je weicher, desto besser, ist technisch gesehen kein Putzen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Oberfläche deiner Zähne so unfassbar blank zu polieren, dass nichts haften kann. Gibt es einen einfachen Test, können Frauen leichter machen als die meisten Männer. Lippenstift, ruft sie, also bevor man Dentas benutzt hat, drauf auf den Zahn, einfach so einen Punkt und versuchen, den wieder wegzubekommen. Ist lästig, weil Lippenstift wahnsinnig fein pigmentiert ist und diese feine Pigmentierung endet in der Rauigkeit der Oberfläche, die du normalerweise nicht siehst. Ja, weil die glänzen ja, nein, die glänzen gar nicht, das ist das Wasser, der Speichel, der das Glänzen macht, wenn du sie trocken liest, glänzen die nicht mehr. Dann benutzt du Dentabs das erste Mal, da, schön da vorne rum, was du sowieso typischerweise am meisten machst. Dabei polierst du die Oberfläche blank. Und um das, die Frage gleich zu beantworten, nein, man kann dem Zahnschmelz damit nicht schaden, weil dann wäre es kein Polieren, sondern Schleifen. Polieren kann nur in der Oberfläche wegnehmen. Und irgendwann hast du alles glatt poliert, dann ist alles super. Warum kommt das zurück? Weil sich neue Kristalle automatisch, das ist immer eine andere Geschichte, bilden. Also du hast glatte Zähne, an denen nichts haften kann. Wenn an deinen Zähnen nichts haftet, kann sich technisch keine Karies gar nicht entwickeln. Weil die Bakterien, die aus Zucker, Alkohol oder Weißmehl Säure produzieren, Milchsäure, die müssen da ja sein. Und die können aus der reinen Logik dort nicht sein, wenn es nicht rau ist. Tada. Das heißt, wir mussten feststellen, dass unser Geschäftsmodell Dentallabor darauf beruht, dass die Leute es nicht wissen. So, und das musste geändert werden. Und der erste Schritt war nicht, tschakka, wir verkaufen das jetzt, sondern der erste Schritt war, über die Uni bzw. unseren Lohnhersteller, mit dem wir das zusammen entwickelt hatten, an die großen Konzerne ranzugehen. Alle, die Zahnpasta machen, sagen, Kinder, ach so, und unser Fehler war wahrscheinlich, dass wir es nicht als Geschäftsmodell für viel Geld verkaufen wollten, sondern wir wollten es einfach schenken. Ja, macht ihr das mal, weil ihr wisst ja, wie das geht mit dem Zahnpasta verkaufen. Und die ganz großen, also wie Colgate, Procter, GSK, so die haben direkt abgewunken. Dann sind wir zu den deutschen Herstellern, sowas wie Henkel mit Tiramid und so, da überall das vorgestellt, Kinders, keiner wollte das haben, nicht mal die Bio-Welt wollte sich überhaupt nur damit beschäftigen. Das mit der Wand, also ne, störrisch. Mhm. Gut, wenn ihr es nicht alle wollt, mache ich es ihnen selber. Ja, also weil ich wusste ja, das ist richtig, das Wissen muss in die Welt, also das muss, die Menschen müssen das wissen. Auch wenn wir uns damit als Labor dann abschaffen. Ja, und alle anderen Labore auch, bei uns war es jetzt nicht so schlimm. Also wir schaffen es ja nur dann ab, wenn wir mit den Pillen erfolgreich sind. Also wir verdienen dann anders unser Geld. Und die Branche stirbt sowieso langsam weg. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber weil die es nicht machen wollten, deshalb habe ich gesagt, okay, dann machen wir es eben selbst. Und das mache ich jetzt seit etwas über 20 Jahren. Und es wird langsam besser. Und immerhin, die EMA hat es schon verstanden. Und auch wenn der Hauptgrund, uns ins Regal zu nehmen, nicht direkt jetzt die weltbeste Zahnpflege war, sondern die Nachhaltigkeit, da kommen wir dann hin. Warum haben wir überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun? Weil das war ursprünglich überhaupt nicht unser Thema. Genau, das war der Grund, aber es ist mir im Grunde genommen egal, solange wir da drin sind, ist das super.
Ja, wollte gerade sagen, netter Nebeneffekt und es muss ja nicht immer das am Anfang stehen der Erfindung, ja. Ja, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken, Axel, leider, aber eine Frage habe ich noch, bis wir zu den 5x5 kommen, ne? So, wir hatten im Vorgespräch, hast du gerade erzählt, dein altes Auto wird zum Elektroauto umgebaut, da hilft natürlich die Erfahrung vorher, zwischen Schleifen und Polieren hat vielleicht auch die Erfahrung aus der ersten Ausbildung geholfen, habe ich gerade gesagt, weiß ja nie, wofür man es getan hat. Mein Leben ist da auch so ein bisschen bunter, war nicht immer Banker, aber das ist eine andere Geschichte. So, was ist denn dein Motivator, dass du so ein Hans Dampf auf allen Gassen ist? Zum Thema Nachhaltigkeit, zum Veränderungen, politisch bist du ja auch sehr aktiv.
Ich hasse es, wenn wir wissentlich Dinge falsch machen. Also, dass man Fehler macht, ist die eine Sache. Aber dass wir nicht darüber nachdenken, was wir hier so tun, insgesamt, jetzt nicht nur Zahnpflege, sondern überhaupt, das finde ich finde das ganz unaushaltbar. Ja, und du kannst jedes Thema nehmen, keine Ahnung, Lebensmittel, Frage Energie. Ja, alle schreien, ja, das ist doof mit dieser erneuerbaren Energie. Nein, das ist überhaupt nicht doof. Wir sparen unfassbar viel Geld. Wir stellen da irgendeine Windmühle hin und die produziert den ganzen Tag Strom. Ist irgendwie mal aufgefallen, dass wir keine Kohle dafür brauchen? Also nicht Kohle im Sinne von Geld, sondern ich meine dieses Zeug, was man aus der Erde buddelt. Wir brauchen keine Rohstoffe, um Strom zu gewinnen. Deutschland hat, 2010 habe ich die Zahl mal gelernt, ungefähr so 100 Milliarden Euro über alle Stromkonzerne hinweg ausgegeben pro Jahr, nur zur Beschaffung fossiler Brennstoffe, um Strom zu produzieren. Wir haben kein Budget für Umbau, doch, wir haben ein Budget, das sind 100 Milliarden pro Jahr, weil das Geld brauchen wir jetzt ja nicht mehr auszugeben, wir brauchen auch nicht so viel. Und wenn wir sehen, wie erfolgreich das inzwischen ist, was schon vor, ne, damals, zu Altmaiers Zeiten um 2010, hätte längst in die Gänge kommen können, aber manche wussten das dann ja wieder besser. Wir sind unabhängig, wir sind autark. Wir müssen nur diese verdammten Windmühlen oder Solaranlagen aufbauen und dann haben wir Strom. Wir sind von niemandem abhängig und Deutschland ist ein sehr rohstoffarmes Land, außer Kohle. Und Kohle hat jetzt wieder ganz andere Implikationen, bla bla bla. Wir können es zu unserem Nutzen machen. Und das nicht zu tun, da kann ich die Wende hochgehen. Und so zieht sich das über alles durch. Und da passt natürlich auch die Arbeit im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Da bin ich jetzt, ich glaube, seit 17 Jahren oder so im Vorstand mit einer der, die da sich ganz doll engagieren. Und sehe zu meiner großen Freude, dass anfangen Sachen sich tatsächlich zu bewegen. Und wenn wir heute lesen, dass 60% unseres Stroms inzwischen regenerativ hergestellt wird, dann ist da nicht eingeschlossen, was ist in der Planung oder was ist schon im Bau. Und wenn das mit der Geschwindigkeit weitergeht, sind wir spätestens 2 Jahren durch. Dann wird 100% aus regenerativen Quellen, die nichts kosten, unser Strom hergestellt. Ja, und wenn wir zu viel erstellen, gar kein Problem, machen wir Wasserstoff draus. Kann man auch prima für alles Mögliche benutzen, vielleicht nicht gerade für Autos. Aber nun, das ist wieder eine andere Frage. Was mich dazu bringt, ist, dass es mich nervt, es einfach wahnsinnig, das Falsche zu machen.
Den lasse ich genauso stehen, lieber Axel. Ich glaube, der war perfekt, der perfekte Schlusssatz zu der eigentlichen Fragerunde. Und jeder, der uns zugehört hat, hat, glaube ich, gemerkt, welche Power-Energie du mitbringst. Ich spüre die hier im Raum, die ist ansteckend. Und ja, wir werden sicher noch mal eine zweite, dritte Runde reden. Wir hätten ein paar Themen, an denen wir heute schon vorbeigekommen sind. Ne? So, aber du hast ja noch eine Chance, selbst noch eine Frage zu stellen. Bei den 5x5, aber eins nach dem anderen. Da sind wir in der Schnellfragerunde mit Axel Kaiser. Ich, Axel, stehe für...
Mein Lieblings-Hashtag, und den habe ich tatsächlich mir selbst ausgedacht, wenn richtig schon immer falsch war. Ich erwarte, dass wir lernen, über die Dinge, die wir tun, nachzudenken. Nicht immer der Masse hinterherrennen, weil es so scheinbar bequem ist, sondern selber überlegen und dann entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue, mit dem Hintergrund, damit ich mich auch nicht hinterher beschweren kann. Ja, also das heißt, ja, die haben aber gesagt, und das war so doll in der Werbung, gesagt, nee, du kannst nachdenken und du hast alles Wissen literally in der Hand, weil Smartphone, was weiß ich was, Computer, ja, alles das Wissen ist verfügbar.
Nachhaltigkeit heißt für mich?
Ich bin tatsächlich nicht mehr so ein Fan von diesem verallgemeinerten Begriff, jeder ist irgendwie nachhaltig und es kommt halt aus der Baumwelt. So, ja. Ich mag lieber enkelfähig und zukunftsfähig. Und ich bin, anders als der Pessimismus, der sich immer mal wieder breit macht, vollkommen optimistisch. Wir haben alles Wissen, wir haben alles Geld, wir haben alle Technik. Wir können, wenn wir wollen, uns eine richtig coole Zukunft aufbauen. Für uns, für unsere Nachfahren, das ist alles technisch keine so große Herausforderung mehr. Ja, ich höre das Geschrei, aber. Ja, es gibt viele Aber, es ist aber nicht mehr die Frage ob, sondern wir müssen uns mit Wie-Fragen beschäftigen. Wie bauen wir das jetzt um, dass es sinnvoll ist? Und wir leben ja in Berlin. Und wenn ich mir vorstelle, Berlin macht keinen Krach mehr auf den Straßen und Berlin hat keine verschissene Luft mehr, die man nicht einatmen möchte. Ach, wir sind da auf einem guten Weg. Das wird.
Dann formuliere ich gleich den nächsten Punkt um. Bezüglich Enkel und Zukunftsfähigkeit würde ich privat niemals.
Niemals ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Das ist, da bin ich wahnsinnig vorsichtig, weil ich sage ungern nie. Aber es gibt so Sachen, die ich halt nicht mehr, ich fliege zum Beispiel so gut wie nicht mehr. Ich würde mir als Berliner, und das ist reiner Luxus, also wir haben in Berlin, ja natürlich, in Berlin wird über alles gemeckert, aber wir haben schon ein sehr geil ausgebautes ÖPNV-System. Ich habe mir für ein irrsinniges Geld ein Klapprad gekauft. Klapprad deshalb, also ein Brompton, darf man das sagen? Aber es ist schon spektakulär, also echtes Zeitgeistprodukt. Weil ich muss nicht dafür bezahlen, wenn ich es in der Bahn mitnehme. Und ich habe auch eine Bahncard 100, weil ich fahre einfach mit dem Auto nicht gerne so lange, weil das so eine nutzlos verdüdelte Zeit ist. Ja, man kann auch mit der Bahn im Stau stecken bleiben. Es gibt da lustige Geschichten, hatte ich auch schon, aber das geht mit dem Auto genauso. Aber ich kann die Zeit zumindest nutzen. In Zeiten von Digitalisierung, ich habe ein iPad, ich kann im Grunde genommen überall arbeiten. Und wenn ich dann irgendwo stecken bleibe mit der Bahn, dann arbeite ich halt da. Ich würde mir heutzutage kein Auto mehr kaufen. Wenn, dann wäre es natürlich elektrisch. Und ja, ich möchte meinen alten Volvo, so ein Riesenschiff, umbauen auf Elektro. Aber nicht, weil ich ein Auto brauche, sondern um zu zeigen, dass das geht. Du kannst jeden Verbrenner zum Elektroauto umbauen. Das ist technisch keine große Herausforderung.
Die Bauanleitung besprechen wir in der nächsten Runde dann, wenn du es erfolgreich umgebaut hast. Jetzt darfst du dir noch eine eigene Frage stellen. Also lieber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt.
Wo will ich hin?
Wo möchtest du hin, Axel?
Ich möchte erreichen, dass die Menschen über die Dinge, die sie tun, mehr nachdenken. Ich möchte, dass sie mehr von dem verstehen, was sie tun. Wir sind alle politisch. Das muss uns klar sein. Wir leben in der schwierigsten Staatsform überhaupt, einer Demokratie. Eine Demokratie heißt, jeder Einzelne muss sich mit den Themen, die uns angehen, und das sind ziemlich viele, beschäftigen. Wir können uns nicht mehr wie zu Zeiten vor Eintritt all dieser Krisen, mit denen wir gerade kämpfen müssen, hinsetzen, ach, die machen das schon so irgendwie. Die Zeit ist vorbei und wir sehen ja, was Politiker anstellen. Also ich war sehr euphorisch mit der Ampel, sagt, tschakka, jetzt geht's mal richtig zur Sache. Und das, was sich da abspielt, das ist schon extremst ernüchternd. Ja, es gibt für mich immer nur einen Politiker, der die Wahrheit sagt, der sich wirklich kümmert und transparent kommuniziert, und das ist halt Robert Habeck. Den Rest, ich tue mich so unglaublich schwer, um hier nicht Namen zu nennen und direkt mit dem Bashen loszulegen. Wir müssen Demokratie lernen. Und das heißt aktive Beteiligung. Das heißt aktiv in den politischen Prozessen zu sein und zu verstehen, dass jedes Handeln, jedes Kaufen, jedes an der Kasse bezahlen ist politisch. Alles, was ich tue, hat einen politischen Impact. Und wenn wir uns alle dessen mal so bisschen doller bewusst werden, dann haben auch so eine Auswüchse wie Populismus und so nicht mehr so eine Chance. Weil wer versteht, wie es funktionieren kann und was wir tun müssen, der kommt nicht auf die Wahl, irgendwelche Randparteien, mit, die halt viel Krach machen, zu wählen. Sondern eher in die arrivierten Parteien einzutreten und dort mit dazu beizutragen, dass die nicht... Nein, das sage ich jetzt lieber nicht, aber ne, sowas.
Wir müssen aktiv werden. Den Satz nehme ich gerne, Axel. Du bist aktiv. Dankeschön für das spannende, interessante, inspirierende und sehr aktive Gespräch. Freue mich auf Teil 2 bis 10. Bis dahin verabschieden wir uns beide und Dankeschön nochmal für den heutigen Austausch.